Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute einen Multitalent-Gast bei mir sitzen, denn er ist nicht nur ein unfassbar toller Rapper und Producer, sondern auch Profi-Podcaster und der beste Hoverboarder Deutschlands. Habe ich gehört und habe ich gesehen vor kurzem auf seiner Tour. Hier ist Mauli, hallo.
Ich habe eine Freundin, aber danke. Hi, ne?
Ach stimmt, ja, das hat mir noch gefehlt bei dem Intro. Ich muss wirklich sagen, das Hoverboard-Ding da auf der Bühne, es hat mich sowohl sehr beeindruckt, auch sehr verwirrt. Also es hat mich ein bisschen unwohl fühlen lassen, als ich das gesehen habe. Wie kamst du auf die Idee, ein Hoverboard auf der Bühne zu haben und damit die ganze Zeit rumzufahren?
Oh, ich habe eins geschenkt bekommen von meiner Freundin vor, ich glaube, im Lockdown auf jeden Fall. Ich denke, 21 war das. Und dann, so als ich da ein bisschen reingekommen bin und dann so kleine Moves langsam konnte, dachte ich mir, ey, das ist eigentlich krass, man, das ist eine Ausdrucksform irgendwie. So, man kann so Bewegungen machen, die man sonst nicht machen würde. Und dann wollte ich das unbedingt machen, sobald ich wieder spiele. Und jetzt habe ich erst jetzt wieder gespielt, 2024, wenn wir das aufzeichnen. Und das ist auch nicht mehr das gleiche Hoverboard seitdem. Ich habe das schon kaputt gemacht, weil ich so... Ich hatte auch so Videodrehs damit und dann habe ich das irgendwie mitgeschleppt überall und irgendwo ist es mal zu oft runtergefallen. Und jetzt habe ich... ein Hoverboard der Firma Wheel Heels, die iPhones unter den Hoverboards herstellen in Deutschland tatsächlich, angeschrieben, ob ich deren Markenbotschafter sein kann. Und die haben das nicht so ganz gepeilt, aber mir trotzdem eins geschickt nach langer Überzeugungsarbeit.
Geil, das heißt, du hast jetzt einfach ein kostenloses Hoverboard bekommen, musst aber auch nicht weiter irgendwas dafür machen, außer jetzt hier im Podcast den Namen droppen, gerade eben.
Ja, ich habe denen eigentlich zugesichert, dass die in einem Musikvideo auftauchen, aber das Musikvideo wird dann ein bisschen anders gestaltet und jetzt, ich habe das Gefühl, ich krieg genug Hoverboard-Content zugeschickt, dass ich schon das Gefühl habe, Leute verbinden das irgendwie grob mit mir und das werden die auch noch verstehen eines Tages, dass das eine Long-Run-Entscheidung war, mir das zu geben für die.
Mhm. Ja, bestimmt. Also ich hatte tatsächlich sehr verwirrte Fragen auf meine Stories. Die waren also, warum schwebt er da?
geil.
Ich finde, es hat, weil man es ja auch teilweise gar nicht, also man hat ja deine Füße nicht gesehen, logischerweise so von der Crowd her. Wenn man es nicht weiß, sah es wirklich aus, als würdest du da so hin und her schweben. Genial. Aber es hat sehr gut gepasst und man muss dazu sagen, du warst nicht einfach so auf Tour, sondern du hast auch vor kurzem ein Album rausgebracht, das heißt Cinepop. Und da wollen wir ein bisschen drüber reden heute.
Super gerne.
Oder ich möchte darüber reden. Das war mir ein großes Bedürfnis, nachdem ich dieses Album gehört habe, war ich so, ich muss da mit Leuten drüber reden. Aber andere Leute hatten nicht so viel Lust, mit mir darüber zu reden. Deswegen dachte ich mir so, hey, ich frag doch mal lieber dich.
Muss sagen, höre ich sehr oft auf Konzerten, dass Leute sehr, sehr allein sind in ihren Freundeskreisen mit der Begeisterung. Aber was soll's?
Ja, ich arbeite noch dran. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen Markenbotschafter für dieses Album geworden bei mir im Freundeskreis. Muss dazu sagen, das ist jetzt dein erstes Album seit 2018 jetzt wieder gewesen. Also eine relativ große Pause. So was? Wo kommt diese Pause, diese Lücke im Lebenslauf her? Was ist da passiert?
Ja, ich habe das schon vorgehabt, schneller rauszubringen, offensichtlich, aber gibt mehrere Antworten darauf. Das ist nicht, gibt nicht den einen Grund darauf. Einerseits gab es eine weltweite Pandemie, die so ein bisschen unsicher gemacht hat, kann man live auftreten, wieder jemals, wird das irgendwann möglich sein? Und so, da gab es ja wirklich ganz dystopische Vorhersagen auf unserer Booking-Agentur und sowas. Mhm. Und dann weiß ich nicht, dann nimmt das so ein bisschen die Dringlichkeit raus. Oder hat für mich die Dringlichkeit rausgenommen, weil ich dachte, Mann, ich will hier was machen, was ich dann offensichtlich auch live spielen möchte. So. Und keiner konnte mir sagen, wann das wieder losgeht. Und Alarm, ja, hak mal nächstes Jahr auch gleich schon ab. Und dann dachte ich mir, ja, aber okay. Und ja, ich weiß nicht, dann hat, ne, wenn man dann nicht mehr das Gefühl hat, das muss jetzt unbedingt, jetzt schnell und oh, alle Augen sind gerade drauf, dann gewöhnt man sich so an diesen Zustand des, ja, ich tüfte hier an was im stillen Kämmerchen, ich tüfte hier an was. Und andererseits war ich auch gar nicht, also vor der Pandemie, ich hatte das vor der Pandemie angefangen, so eigentlich direkt nach dem letzten Album, so im Sommer 2018. Oder nee, stimmt nicht, eher so Herbst, Winter 2018. Aber hab dann auch gemerkt, okay, was ich mir hier vorgenommen habe, nämlich irgendwie etwas, was nach Filmmusik klingt, nach irgendwie so Disney-Filmen und irgendwie großen Arrangements, das muss ich erstmal lernen überhaupt auf dem Level, dass ich damit zufrieden bin. Und das ist was anderes als ein cooles Sample picken und ein Beat darunter bauen, so, sondern ich will hier irgendwie was machen, was ich noch nicht beherrsche. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich das erstmal lernen musste auf dem Weg. Ja.
Ich muss sagen, ich habe dann natürlich auch nochmal deine älteren Sachen angehört und hab dann den Song Sorry aus 2019 gehört und ich hatte bei dem Song irgendwie das Gefühl, dass der auch schon vom Sound her in diese Richtung ging. War das da auch schon, dass du bei dem Song das auch schon irgendwie so im Hinterkopf hattest, dieses Cinematische irgendwie?
Ja, also genau, ich hab so nach dem Album Autismus und Autotune 2018 überlegt, okay, was so, wo, wie geht's weiter? Was ist der nächste, was flasht mich jetzt? Was zu erschaffen, so, was ist die nächste Vision? Und dann habe ich überlegt, okay, eigentlich von dem Album mochte ich so am meisten diese Momente, die sich so märchenhaft angefühlt haben. Ich habe so einen Song gehabt, der ist Klepto, da habe ich so ein Willy Wonka Sample gehabt und das so, dieses Gefühl fand ich irgendwie geil, das hat sich so märchenhaft angefühlt. Oder Licht hatte ich da auch einen Song drauf, der auch so, für mich ist das der ähnliche Vibe, auch wenn, weiß nicht, mögen andere Leute nicht so empfinden, aber für mich ist das irgendwie gibt's da so einen roten Faden und ich war so, ey, eigentlich müsste ich das auf die Spitze treiben und das so richtig Disney machen. Und ja, voll. Sorry war auch auf jeden Fall einer, oder das ist schon mit dem Mindset entstanden, genau, sowas will ich machen, aber das hat sich dann nicht angefühlt wie ein Album-Song, weil das ist irgendwie zu selbstreferenziell alles. Da geht's so darum, dass ich früher Leute beleidigt habe und dann irgendwann nicht mehr und dass mir alles leid tut, so. Und das sollte auf Cinepop irgendwie sollte dann schon so was in sich geschlossenes sein, was auch abseits von irgendwie Szene-Referenzen und, oh, Leute, Rap so schlimm, kennt ihr noch oder so, funktioniert. Mhm. Ich hoffe, das letzte Wort passt zum Satzanfang. Ich weiß irgendwann nicht mehr, wo ich abgewogen bin, aber ja.
Bestimmt ist okay. Also ihr könnt jetzt zurückspulen und versuchen, das einmal zusammenzubasteln, diesen
Satz. Der Cutter kannst du mal einblenden, bitte.
Genau. Also ja, mir ist es auf jeden Fall auch aufgefallen. Was ich ganz spannend finde, du meintest ja jetzt auch gerade, dass du da sehr lange dran rumgetüffelt hast und du hattest es, glaube ich, auch bei dem Beat Break Podcast war das, glaube ich, wo du es erzählt hattest, dass du da halt sehr lange irgendwie auch dran saß und dann so angefangen hast, das irgendwie aufzubauen. Und es klang für mich so ein bisschen wie, als wäre das Projekt am Anfang auch noch ein ganz anderes so ein bisschen gewesen, weil du auch meintest, dass du irgendwann gemerkt hast, du kannst das gar nicht leisten, so ein komplett Filmmusikalbum zu machen. Als ich es jetzt gehört hatte, hatte ich das schon sehr doll so empfunden. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir jetzt? Bist du so zufrieden mit dem Ergebnis, dass du sagst, so, ja, man, das war schon wirklich das, was ich mir jetzt vorgestellt habe drunter?
Ich bin insofern zufrieden mit, dass ich, ja, ich würde sagen, also es hat auf dem Weg, dann ist mir irgendwie der Titel zugeflogen und ich dachte, okay, ja, genau, eigentlich ist es das so. Es soll schon cinematisch klingen, aber es soll pop-catchy sein irgendwie. Es soll nicht zu sperrig und, oh, jetzt sind hier 18 Akkorde und keiner weiß, wo er hin soll. Und ja, Jazz-Pianisten geht gerade einer ab, aber alle anderen gucken sich so fragend an. Und es soll aber auch keine Popmusik sein, die irgendwie mit drei Akkorden den ganzen Song über so hinbekommt. Sondern es soll irgendwie so ein Mix daraus sein. Und dann war irgendwie, genau. Und ich glaube, als ich das dann so für mich definiert hatte, haben sich viele Choices, die ich getroffen habe, bei denen ich vorher dachte, ah, das ist mir noch nicht komplex genug für einen Disney-Song, waren dann so, ja, okay, aber für einen Pop-Song ist es mehr als komplex. So, deswegen chill, das ist schon ein guter Mittelweg alles. Und natürlich kann man hinterher immer sagen, ey, das hätte man noch besser machen können oder das hätte ich jetzt aus heutigem Stand heute könnte ich das besser aufnehmen oder besser irgendwas. Aber ich bin dadurch eher angespornt, das weiter auszubauen mit einem, ja, mit einem Projekt, was in diese Reihe passt. Und genau. Insofern, ich bin voll zufrieden und trotzdem habe ich das erste Mal nicht das Gefühl nach einem Album, okay, das Soundbild langweilt mich jetzt und was mache ich denn jetzt überhaupt? So, sondern für mich geht es jetzt relativ klar weiter, wo ich aufgehört habe.
Wie kam denn diese Idee, auf so diesen cinematischen Disney-Film zu gehen? Weil irgendwie dachte ich mir, das ist ja bestimmt auch irgendwie sowas mit diesem Vater werden und einfach, wenn man dann ein Kind hat, dann beschäftigt man sich ja wahrscheinlich automatisch sehr viel mit solchen Filmen. Aber wenn du jetzt sagst, Sommer 2018, war das ja noch gar nicht die Situation, ne? Das heißt, es muss ja irgendwie einen anderen Auslöser gegeben haben, dass du dachtest, so, ach krass, irgendwie fasziniert mich Disney total.
Also ich bin damit aufgewachsen, ganz krass. Ich habe so diese ganzen Anime-Referenzen oder so zum Beispiel gar nicht, weil wir einen Fernseher hatten, aber keine Antenne. Also wir haben da keine Sender empfangen, wir haben uns da VHS reingezogen. Und dann hatten wir auch eine begrenzte Anzahl an Filmen, aber sehr viele Disney-Filme und meine Schwester und ich können die bis heute auswendig. Das ist so, es gibt so Filme aus dieser Era, die auch dann retrospektiv auch so in eine Schublade gepackt wurden, weil eben der Soundtrack immer sehr Musical-lastig war oder so Musical-inspiriert. Diese ganzen Alan Menken-Sachen, so Ariel, König der Löwen, Pocahontas, Glöckner von Notre Dame und so Geschichten. So alles, was so in diese Era fällt, war so meine Kindheit irgendwie. Und das ist dann irgendwann mal, hört man das so mit so einem nostalgischen, keine Ahnung, Mann, wenn ich so Farbenspiel des Winds von Pocahontas höre, ich könnte bis heute heulen, wenn die so sagt, der Regen und der Fluss sind meine Brüder. Ich so, wie können der Regen und der Fluss deine Brüder sein? Ich komme nicht klar. So, das ist irgendwie, das trifft so ein Softspot. Und wenn man das dann, also wenn man das so als Kind so oft gehört hat, dann kann man, also so, dann ist das dann hilft da keine Logik mehr oder so, dann ist das einfach, was dich immer berühren wird, irgendwie, was so immer deinen Geschmack prägen oder ja, immer prägend war für deinen Geschmack.
Fällt gerade ein, kennst du diese Videos, wo so Synchronsprecherinnen sich vor so eine Crowd stellen und dann fangen die an zu reden und die müssen das erraten?
Ich habe das neulich gesehen mit der Stimme, ja, mit Alexandra, wie heißt die, Alexandra Wilke?
Ich weiß auch nicht
die,
mehr.
Die hat Pocahontas, ja, genau, die Songs gesungen. Die ist auch die Stimme von Nala und von, die hat einen Haufen Disney-Kram gemacht. Und die hat so eine Stimme auch bis heute, ich habe so dann auch in der Research, weiß so, kriege ich die ran für irgendwas und so. Und dachte mir dann aber irgendwie, hat sich auch der Moment nicht ergeben, wo die jetzt, oder der Song nicht ergeben, wo ich dachte, okay, das wird jetzt Sinn machen. Aber ich habe dann neulich gesehen, dass Datteltäter, glaube ich, heißt der Kanal, die geholt hat für eins dieser Formate. Da war ich so, ey, das kann nicht wahr sein. Und da sitzen so Leute, da sitzen irgendwelche YouTuber in der Crowd, die das nicht, die kennen diese Stimme nicht. Und keine Ahnung. Ich habe die Frau gestalkt so und geguckt, was die heute macht und so und ihre Hörbücher gehört und so. Und weil ich weiß nicht, das ist eine ganz krasse Gabe, finde ich, so mit so viel in seine Stimme reinzupacken, dass etwas so sich lebendig und irgendwie, ja, kindlich in a good way anhört.
Ich fand's auch sehr beeindruckend, weil ich muss sagen, ich habe mich nie so richtig mit den Stimmen dahinter beschäftigt, also wer das jetzt irgendwie ist. Aber ich fand es lustig, dass die auch tatsächlich so ein bisschen so Pocahontas-mäßig aussieht. Also die gibt auch so einen richtigen so Natur-Vibe. Das fand ich irgendwie ganz, ganz schön.
Ja, ich finde auch die Augenpartie, sie hat wirklich ein bisschen Ähnlichkeit. Das ist süß. Ja.
Wie bist du denn da produktionsmäßig jetzt dann am Ende rangegangen? Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich schon so sehr so Live-Instrumente rausgehört habe, aber wahrscheinlich, also waren das tatsächlich so alles live eingespielte Instrumente, so dieses Pauken und ich kann das
Ja.
irgendwie immer alles gar nicht so gut benennen.
Ja. Also es alles, was keine Synthesizer sind, ist eigentlich eingespielt. Wir haben
Ah,
ein,
krass.
also ich habe das mit Turi Agostino, mit dem ich auch das Album davor co-produced habe. Den habe ich irgendwann wieder ins Boot geholt, weil ich mich so davon selbst überfordert gefühlt habe. Und er hat ein Piano zu Hause, was wir mikrofoniert haben. Er ist auch einmal ins Haus meiner Großmutter mitgekommen, weil dort ein Harmonium steht. Das ist so ein, wie, na, es klingt nicht wie eine Orgel, aber es
Ach so,
funktioniert
ja, ich
auch mit
kenne,
so Pfeifen und also
ja.
so, man muss Wind treten mit Pedalen, man muss irgendwie Wind erzeugen mit den Pedalen und dann werden die Töne dementsprechend lang oder kurz oder stark oder schwach. Genau, das haben wir aufgenommen für Unsichtbar und zwei, drei andere Songs auch noch, aber da ist so das Hauptelement. Und die Drums haben wir auch recorded. Einmal ganz früh im Prozess, weil wir irgendwie die Red Bull Studios hatten und mir dann Valentin Steinhaus, heißt der Drummer, geschrieben hat: Hey, ich bin gerade nach Berlin gezogen. Wenn du irgendwann mal einen Drummer brauchst, dann sag Bescheid. Ich war so, ja, ich weiß nicht, wir sind morgen Red Bull Studios, vielleicht morgen. Und dann kam der echt und hat da so sehr spontan was eingespielt, was auch auf dem Album gelandet ist, tatsächlich. Und genau, dann sind wir später nochmal, als dann wirklich alle Songs standen, haben wir überlegt, hey, jetzt haben wir hier auf dem einen Song schon so Live-Drums, so sehr prominent, dann lass hier und hier und hier vielleicht auch noch was nachrecorden. Da haben wir dann mit einem anderen Drummer, der heißt Toto Wolf, auch genau, nochmal aufgenommen. Und ansonsten habe ich mir Stimmen raufgeholt, weil ich das beim letzten Mal war das so ein Kritikpunkt, der mir irgendwann selber so ins Ohr gestochen ist, dass man nur meine Stimme hört die ganze Zeit und das ist so irgendwann sehr, ja, dass man auch mal Pause braucht davon oder so ein bisschen Abwechslung hier und da, dass man, ja, auch weil ich meine Stimme sehr speziell bearbeite und war dann alles immer sehr, ja, sehr dicht und mittig und hallig und so klingt, wie ich dann halt klingen möchte und da, ja, das sind so die anderen aufgenommenen Elemente. Ansonsten ist alles ja, Synthesizer-Kram oder aber ja, aus der Buchse, wie man sagt.
Ja, das mit den Stimmen ist ganz lustig, dass du das sagst, weil es gibt den einen Song People Get Ready, wo Tour als Feature eingetragen ist und ich war nur so, ah, wie krass, das ist das Einzige, also als ich einfach nur das Album halt bei Spotify gesehen habe,
Ja.
ich war so, wie krass, dass Tour das einzige Feature ist. So, ich weiß noch, bei dem letzten Album von 3 Plus war das auch so und da war ich auch schon so
Ja, stimmt.
crazy,
Voll.
crazy. Und dann habe ich so einen Song gehört und war so, hä, wo war Tour? So, der Song war vorbei und ich war so, hä, was ist hier passiert? Und ich war so, ist Tour einfach der dieses niemals.
Ja, voll.
Ah,
Ich
okay,
habe
krass.
ihm das Album mal gezeigt im so relativen Endstadium eigentlich. Und ich habe aber an der Stelle die ganze Zeit noch so mich geärgert, dass ich dann das oder habe immer so beim Hören gedacht, niemals, niemals, niemals. Und habe das aber nie aufgenommen irgendwie. Und dann war ich, nachdem er das irgendwie gehört hat und mir auch so super liebe Sachen dazu gesagt hat und ich so das Gefühl hatte, okay, der checkt das und der ist dem wohlgesonnen. Ich ihn gefragt, ob er da diese Harmonien, die ich da höre, aufnehmen würde. Und dann hat er mir eines Tages so einen Ordner mit so 60 Spuren geschickt. Und der hat einfach super viele Niemals aufgenommen. Und das ist eigentlich nichts, was man vercrediten muss. Aber hätte ich es nicht gemacht, wäre der Song nicht in so vielen Release-Radaren gelandet. Und dann dachte ich mir, ey, ist doch Fair Play, I
Das
guess.
ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schlau. Aber ja, fand ich total lustig, weil ich war dann so, ist er dieses niemals einfach?
Ja, voll. Aber sehr viel
Nice.
davon. Also er hat, also seine Spuren waren doppelt so viel wie mein meine Spuren und Beat und alles zusammen. Also es ist so, er kann sich nicht beschweren.
Ja, man muss ja sagen, zu so einem guten Disney-Film gehört ja nicht nur der Sound, sondern auch so ein bisschen eine Geschichte dahinter. Und ich weiß noch, als ich das Album das erste Mal gehört habe, hatte ich so das Gefühl so, hä, ich verstehe irgendwie nicht so ganz dieses Gesamtkonzept thematisch, weil ich war so, ja, irgendwie hast du hier so, du hast so diesen kleptomanen Song drauf, man hat irgendwie so eine Freundschaft und dann aber auch einen Love-Song und ich war irgendwie so, hä, das sind so viel verschiedene Themen, bis ich das dann, glaube ich, noch ein zweites oder drittes Mal dann so komplett durchgehört habe und dann irgendwann gecheckt habe, dass das tatsächlich so eine komplett erzählte Story ist, so von Anfang bis Ende. Und also ich weiß nicht, vielleicht kannst du, ich weiß nicht, ob du das möchtest, diese Story zu erklären, aber...
Also es ist in erster Linie auch, also das sind auch Gedanken, die dann während des Prozesses immer wieder, also ey, man muss das von vorne bis hinten aber checken eigentlich. Und dann irgendwann dachte ich mir, ja gut, aber ich meine, der Sound, wenn du jetzt den Soundtrack von Hercules hörst und du hörst nicht die ganzen Dialoge dazwischen und du hörst nur die Songs... Dann, wenn du den Song, den Film kennst, dann weißt du natürlich, was das für Momente sind und für Momentaufnahmen und dass das in dem Moment dann einen Sprung in der Handlung gibt. Aber so, da fehlt ja trotzdem super viel dazwischen. So, und damit musste ich mich dann irgendwann anfreunden, dass das eher das Album ist, das ich hören möchte, wo nicht jeder einzelne Schritt chronologisch zwischendurch so, sondern halt auf manche Momente so sehr reingezoomt und dann sehr so ins Gefühl gegangen, was da vorgeherrscht hat in der Geschichte. Sonst wäre es so ein völliges To Pimp a Butterfly oder so was, was so sehr, sehr fordernd ist, glaube ich, wenn man wirklich die ganze Story reinpackt. Das sind alles, die Songs für sich, das sind alles Momentaufnahmen, die so in meinem Leben irgendwie dazu beigetragen haben, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Und das hat so in der Entstehung sind mir selber auch super viel Sachen klar geworden. Ich habe so, ah krass, okay, ja, nee, so ist es einfach. So, das gehört zu mir. Aber das in, das irgendwie so in eine chronologische Erzählung zu bringen, wäre mir, glaube ich, dann auch, hätte zu viele Kompromisse gekostet. Und das wäre auf Kosten des Hörgenusses gegangen, glaube ich.
Also ich glaube, ich habe mir jetzt dann am Ende trotzdem eine so Story zusammengereimt, die in meinem Kopf dann sehr viel Sinn trotzdem ergeben hat. Ich glaube, bis auf die letzten zwei Songs, die so ein bisschen rausgedings sind, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es geht schon so ein bisschen um Freundschaft und irgendwie zusammen groß werden und vielleicht auch irgendwie Scheiße bauen und sich aber ja auch selber so die Freiheit nehmen und dass das auch ein sehr wichtiger Aspekt irgendwie war, so dieses Freiheitsgefühl. Ja. Und dass dann ja die eine Person quasi auf die Seite des Feindes überspringt, nämlich zu den Cops. Und ich glaube, das hat mir auch einfach durch diese Cup und Kappa-Referenz sehr geholfen. Warum ist Kappa mit K geschrieben?
Ich finde, es sieht cooler aus. Keine Ahnung. Ich habe es irgendwie in der Entstehung immer mit K geschrieben und dann ist mir irgendwann aufgefallen, es wird eigentlich mit C geschrieben. Und ich so, es sieht aber mit, also irgendwie sieht's, also in der Tracklist würde mich voll stören, wenn das mit C geschrieben wäre irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht schlauer beschreiben als so. Das ist tatsächlich.
Ich dachte, ich bin alles. Hier irgendwas ganz Großem auf der Spur und ich dachte, aber warum schreibt er das?
Eine Kraftclub.
Wegen, es geht nämlich eigentlich um Felix von Kraftclub bei der ganzen Geschichte.
Der so, Zivi.
Jetzt haben wir es aufgedeckt. Nee, aber ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass sich so da so diese Storyline eigentlich sehr, sehr, sehr gut entwickelt. Wie gesagt, man muss das, glaube ich, dafür einfach zwei, dreimal hören, weil beim ersten Mal hören hatte ich das irgendwie nicht so richtig gecheckt. Aber
ich glaube, was es so durchzieht, ist halt immer dieses irgendwie sich so ein bisschen außen vor fühlen, weil man eben, ja, so, weil man mit nicht so gut mit Regeln kann oder nicht so gut mit Autoritäten kann oder nicht so gut. Und das ist so, was ich, ja, was bei mir insgesamt durchzieht. Und deswegen macht das Sinn, dass das irgendwie immer wieder in Songs landet, auch wenn der Plan erst ein ganz anderer ist. Ich schreibe jetzt einen Song über diese eine Freundschaft, die, und dann ist es doch wieder, also, weißt du, irgendwie ist es immer ein Aspekt, der mitschwingt, so. Das ist, glaube ich, was ich auch im Nachhinein so, ja, da rein interpretieren würde.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde es auch sehr, sehr spannend. Zum Beispiel auch einer meiner absoluten Lieblingssongs von dir ist Hausfriedensbruch, einfach weil der so unfassbar sehr auch so vibey und Main Character Moment mäßig ist. Und ich selber kann mit dem Thema absolut überhaupt gar nichts anfangen. So, ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas geklaut auch. Ich bin noch nie irgendwo eingebrochen. Ich bin da wirklich ganz anders veranlagt so. Aber trotzdem kann ich diese Songs so doll fühlen, weil die einfach vom Soundbild so sind. Und ich finde es irgendwie manchmal richtig absurd, dass man so einen Sound hat und dann am Ende aber irgendwie über Klauen oder Einbruch redet. Ich find das einfach sehr, sehr crazy und es ist irgendwie gar nicht so naheliegend erstmal, dass man solche Themen mit solchen Sounds verknüpft. Aber ja, das ist sehr nice.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich, ey, auch das, ne, Hausfriedensbruch ist ja auch nichts vor, also so, Hausfriedensbruch kann ja alles Mögliche sein. Das muss ja nicht heißen, oh, wir steigen jetzt in dieses verlassene Haus ein. Das kann ja einfach nur sein, du bist irgendwo auf irgendeinem Acker und dann kommt jemand und sagt, hey, das ist hier, das gehört der Gemeinde oder keine Ahnung was. So, das, also so, man begeht ja auch manche Vergehen nicht in böser Absicht oder weil man einem diabolischen Plan nachgeht, sondern weil einfach, also manche Regeln auch einfach weird und nicht unbedingt reasonable sind, sondern die hat sich halt irgendwer, hat halt mal wer aufgestellt und jetzt halten sich alle dran, darauf einigen wir uns, aber warum eigentlich manchmal so in gewissen Momenten, ja.
Wie ist das eigentlich mit dem, also ja, du versteckst das ja gar nicht, dass du eben Kleptomane bist, so auch in dem Unsichtbar-Video fand ich auch sehr beeindruckend, wie man einfach sieht, wie du diese ganzen Sachen mitgehen lässt. Und ich war so krass, I could never. So. Ich würde sterben währenddessen von Nervosität. Aber also du hast dir da ganz sicher drüber Gedanken gemacht. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ist das denn, wenn man irgendwie so ein Kind großzieht und dann das irgendwie, also in der Öffentlichkeit so sehr viel das darstellt. Wie machst du das in der Erziehung? Also bist du dann so, okay, wenn ich mit meinem Kind einkaufen bin, dann halte ich mich an die Regeln oder gibst du auch einfach dieses Verständnis weiter?
Ich muss sagen, es ist viel hinter ihrem Rücken passiert und je älter sie wird, desto mehr schraube ich das zurück. Also das geht nicht. Ich kann ihr nicht irgendwie, so, ich will sie dann nicht direkt anlügen und ich will auch nicht, dass sie sich aber fragt, hey, warte mal, wo kommt das her? Das haben wir gerade genommen, aber irgendwie haben wir es an der Kasse nicht mehr. Wo ist das jetzt auf einmal wieder? Ja, also auf jeden, das ist einfach, je älter sie wird, desto weniger tue ich das. So. Und ich muss auch sagen, der Videodreh hat mir auch so einen kleinen Dämpfer gegeben. Das war so ein kleiner Bummer.
Wieso?
Ja, weil wir dann erwischt wurden,
Ach
offensichtlich.
so.
Am Ende. Also es ist ja diese ganzen Sachen, die wir da hatten, und wir haben einen Bruchteil davon mitgefilmt. Wollten wir ja tatsächlich, also wir wollten ja verschenken. Und an dem Tag des Verschenkens sind wir dann losgefahren und haben nach Kindern auf Spielplätzen gesucht oder so, oder die irgendwie draußen rumlungern, die sich freuen würden über eine neue Jacke oder ein neues Trikot oder neue Schuhe oder was auch immer. Und dann haben wir immer wieder so Regenschauer abgepasst, in denen natürlich dann keiner draußen war. Und dann immer, wenn die kurze Sonne rauskam, haben wir so, ah ja, vielleicht jetzt, vielleicht jetzt. Und dann haben wir zwei Kinder, haben wir beschenkt. Und dann immer, wenn es geregnet hat, waren wir so, ja, oder wir gehen noch mal in die Arkaden und stocken auf. Und dann waren wir einfach zu großspurig at some point. Und dann wurden wir da hochgenommen. Und dann hatten wir natürlich, aber weil es der Tag des Verschenkens war, zwei Duffelbags voller Sachen bei. Und die waren so, jo, das ist dann jetzt wohl konfisziert erstmal. Und ja, Näher möchte ich da nicht drauf eingehen, aber das war auf jeden Fall ein Abend, den ich gern anders verbracht hätte.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und wie viel geiler wäre das Video geworden, wenn man so richtig viel glückliche Kinder mit neuen Mann, egal.
Ja, wäre schon nice gewesen, einfach so die Sachen so vom Haus regnen lassen.
Ja, selbst das hätten wir lieber das gemacht. Ja. Egal, es ist alles egal. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Sorry, es ist schon wieder.
Das nächste Mal wird besser. Aber Thema Kinder sowieso. Ja. Auf dem Album hört man ja auch irgendwie sehr viel so Kinderstimmen. Also es gibt einmal diesen Kinderchor bei
Mitten in der Nacht. Ja.
Und also ich weiß, zu dem letzten Song bei Ending Titles meintest du auf jeden Fall, dass das auch tatsächlich deine Tochter ist.
Ja.
Ist das auch der Kinderchor oder ist das...
Der Kinderchor,
ist das nochmal was anderes?
Der Kinderchor ist tatsächlich nur da, wo du ihn gehört hast. Also alles andere ist meine Tochter. Mhm. Und der Kinderchor ist eine Schulklasse aus Leipzig, die... Shoutouts an die 3a, mittlerweile wahrscheinlich 7a oder so. die haben das damals im Musikunterricht geübt, weil ich irgendwann mal eine Story gepostet habe und meinte, wer macht mir einen Kinderchor klar? Und dann hat mir jemand, dem ich sogar gefolgt bin schon, gesagt, ja, frag doch den Musiklehrer. Shoutout an Gorky Boy. Der hat auf Twitter immer ganz viel über seine 3a getweetet irgendwie und hat so einen lustigen Grind und ich bin ihm gefolgt und irgendwann habe ich ihn so mal bei mir im Konzert erkannt in der Menge und war so, hey, sag mal, du bist doch Gorky Boy. Und dann waren wir so ein bisschen in Kontakt und dann meinte er irgendwann so, ey, ich bin doch Musiklehrer, so frag mich doch. Und dann habe ich ihm so aufgenommen, wie ich mir vorstelle, dass die das singen könnten. Und dann haben die das 3 Monate, war das Teil deren Unterrichts, am Ende der Stunde einmal mitten in der Nacht zu üben. Oder 2-mal oder 3-mal. Und dann haben wir das irgendwie auch durch Lockdown wieder ein bisschen rausgezögert. Aber dann war ich 2019 oder 20 oder 21 waren wir die dann besuchen und haben das recorded in der Aula.
Das ist eine sehr süße Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Aber ich muss auch sagen, gerade dieser letzte Song, der hat mich komplett rausgekickt, auch mit diesen Aufnahmen deiner Tochter, weil ich da im Zug saß und ich habe den so gehört und ich war so, oh mein Gott, wie unfassbar süß ist das auch erstmal, so diese Kindergeräusche. Mhm. Aber auch gerade so diese Message, die du da dann, Message, das klingt so riesig, das, was du da so am Ende sagst mit diesem, es ist ja trotzdem schon sehr auf dieser Manifestationsebene, ja. So, und alles, was du fühlst, wird real, sagst du da. Mhm. Ist das was du tatsächlich so in deinem Leben auch so richtig so machst mit so einem Manifestieren und irgendwie so, okay, keine negativen Gedanken und, oder ist das mehr so, dass du dir so ein bisschen sagst?
Ja, das ist ein schwieriger Komplex und das war tatsächlich auch die einzige Sache, die Tua meinte, als er das gehört hat, war so, ey, ich finde das alles übergeil, aber nimm dieses Manifestiere raus, weil das ist so ein Lifestyle-Ding irgendwie gerade und dann denken Leute gleich so an The Secret und an, du musst nur dran glauben, dann wirst du Millionär und bla. Und ich check komplett, was er damit meint und ich hatte auch, also ich hab auch in der, also ich hatte das geschrieben und in den Monaten danach sehe ich das auf einmal über und das ploppt überall auf und die TikTok-Bubbles bursten und man ist so, okay, jetzt sind hier lauter Anfang 20-Jährige mit Septum, die mir erzählen, wie ich 1 Million manifestiere und so. So meine ich das natürlich nicht. So, aber das, ja, ich weiß nicht. Also deswegen ist das trotzdem nicht abzustreiten, dass womit du dich mehr befasst, taucht mehr, hat mehr Platz in deinem Leben, womit du dich irgendwie, also wenn, ne, dieses ganze, ich check, aus welcher Ecke das belächelt wird auch, aus so, oder da prallen so oft Leute aufeinander, die dann sagen, okay, das ist Toxic Positivity, nein, ihr lasst euch einfach nur hängen, steh doch mal auf, ja, ich habe keine Kraft, wer hier links? Ja, mit der Attitude auf jeden Fall nicht. Und so, und es ist so, Leute schreien sich so ihre Grundsätze an den Kopf. Deswegen finde ich es schwierig, sich dazu unnötig sich zu positionieren, weil es gibt nicht das eine oder das andere. Das sind alles irgendwie Komplexe des gleichen Phänomens, nämlich womit du dich mehr befasst, wird mehr Teil von deinem Leben. So. Und keine Ahnung, wenn natürlich kann man sich eine Million manifestieren im Sinne von, ich befasse mich den ganzen Tag mit, was ist der geilste Side-Hustle, Finanzgrind, welche Börse, wo, welche ETFs muss man Dings. Aber Alter, hätte ich keinen Bock darauf. So. Und weiß ich nicht, ich manifestiere mir dann eher Spaß oder so. Mhm. Dafür muss ich nicht morgens auf dem Blatt dreimal schreiben, heute werde ich Spaß haben, heute werde ich Spaß haben, heute werde ich Spaß haben. Auch wenn es eine gute Affirmation ist, I guess. So, mhm. Sich morgens zu sagen, hey, heute wird ein lustiger Tag. Aber ja, ich glaube schon, also so, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass so sich durch mein Leben zieht, dass ich so ein bisschen optimistischer bin, als dass das verständlich wäre von außen so anscheinend. Oder also ich bin oft damit konfrontiert, dass mir Leute das sagen, ja, aber wie soll das werden? Ich bin so, ey, keine Ahnung, aber wird schon werden irgendwie. Und ja, weiß nicht. Das ist ich, also so, das ist so ein Instinkt, den man irgendwie auch ohne die großartige ESO-Bubble auf TikTok hat, glaube ich, dass man so merkt, ey, krass, irgendwie, wenn man einen Lauf hat, dann hat man einen Lauf. So, oder ey, wenn's mal scheiße kommt, dann aber so richtig. So, das sind ja alles Sachen, die irgendwie, die so im Volksmund kursieren, for a reason, würde ich sagen.
Ich muss sagen, als du es gerade gesagt hast mit dem dreimal aufschreiben, mein Vater hat mir das, glaube ich, mal irgendwie ans Herz gelegt, so 3-6-9-Methode oder so, irgendwie morgens dreimal, mittags sechsmal, abends neunmal, weil ich mir auch so dachte, so, boah, das klingt einfach hammer anstrengend, so. Ich glaube, ich bin zu faul für sowas.
Naja,
zu manifestieren.
Das Ding ist, da habe ich gerade dran gedacht, als du meintest, erlebst du das, sagst du so keine negativen Gedanken und so. Das ist eben das Ding, ne? Wenn du, wenn das zu was Zwanghaftem wird, oder wenn das was wird, wo du irgendwie, dir morgens oder wahrscheinlich eher abends denkst du mir so, Alter, neunmal jetzt aufschreiben irgendwas, gar keinen Bock. So, dann schwingt da ja schon was mit, was in dir selbst irgendwie so einen Widerstand auslöst und man denkt, okay. So, und dann braucht man es nicht machen, so offensichtlich. So, was das zum Beispiel bringt, ist natürlich sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, ey, darum geht's mir eigentlich. Darum geht's mir eigentlich. Darum geht's mir eigentlich. Aber ja, also wenn es am Ende nur eine Mathegleichung ist, die du aufschreibst, weil du als Hausaufgabe bekommen hast, bis morgen musst du jetzt als Strafarbeit 9 Sätze aufschreiben, dann ist natürlich Quatsch. So, also ne, alles daran ist immer sehr. Ich check, aus welchen Perspektiven das weird ist und aus welchen Perspektiven das auch gar keinen Sinn macht. Und ich denke, ja, gar keinen Bock, mir das nochmal, ja, dann nicht, oder? Also so, dann würde ich sagen, mach was dir Spaß macht, so. Wenn das, ne, wenn dich das total motiviert und du bist irgendwie gerade nach New York gezogen und hast dir gesagt, hey, und das wird hier mein neues Leben und du bist so sehr allein, dann ist Journaling wahrscheinlich das Ding, was, ne, dein Rückzugsort irgendwie, wo du dir sagst, okay, und so male ich mir meine Zukunft aus, das wird's jetzt. Aber ja, weiß nicht. Finde das immer schwierig, das so Rezepte zu verkaufen für irgendwas. Für so, ey, so, Leute, so werdet ihr glücklich. Macht einfach das, wie ich sage. Macht das jetzt so. Weil dann, hä? Was mit mir? Wo kommt meine Freude her daran, wenn ich was mache, was mir gesagt wird die ganze Zeit nur? Ja, keine Ahnung. Weirde Antwort, aber you get it.
Nee, ja, doch, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist halt für viele Leute, die grundsätzlich einfach nicht so super positiv eingestellt sind, immer so ein bisschen so ein großes Fragezeichen, wie Leute aus jeder schlechten Situation irgendwie sind, so, ja, aber, und das ist jetzt irgendwie das Schicksal und das muss so kommen, weil du wirst schon sehen, das Universum hält irgendwas für dich bereit und man ist dann so, ah ja, okay, cool, ich möchte einfach jetzt nur schlecht gelaunt sein, danke.
Ja, voll, und das ist ja auch wichtig, so, seine Emotionen fühlen, ist, das ist ja, da, wofür sind wir hier, so. Offensichtlich möchte man diesen, möchte man das kurz acknowledgen, so, dass es, ey, jetzt ist was Dummes passiert gerade. So, ich saß jetzt nicht mit Handschellen im Streifenwagen und dachte mir, na ja, aber für irgendwas wird es schon gut sein. So, aber im Nachhinein natürlich, also Stand jetzt gerade, hat es mir auf jeden Fall geholfen, meine Kleptomanie rapide runterzuschrauben. So, und dann, weißt du, so mit bisschen Abstand, für irgendwas war es gut. Aber das ist natürlich, in dem Moment möchte man das nicht hören und ist auch so, hörst du mir zu? Kannst du bitte kurz wahrnehmen, dass es mir schlecht geht? Ich wollte das kurz teilen. So, nee, darfst du nicht. Nee, musst du nicht. Nee, da musst du ans Gute gucken. So, das ist natürlich auch Quatsch. Und ja, auch das zwei Seiten der gleichen Geschichte irgendwie. Voll, gleichzeitig hilft es natürlich auch, was abzuhaken. Also, ne, ist natürlich auch irgendwie gesund, irgendwann was abzuhaken und nicht sich darin zu suhlen, so, oh Mann, ich bin wirklich der dümmste Mensch der Welt. Wie konnte mir das passieren? So, das macht ja auch keinen Sinn, sich sowas paar Wochen lang selbst zu erzählen. So.
Mhm. Ja, und ich muss auch sagen, wie gesagt, gerade bei dem Song, ich bin grundsätzlich nicht so der Mensch, der irgendwie so diese Gedankengänge hat, aber irgendwie hat der Song das bei mir trotzdem ausgelöst, dass ich so ein sehr mit so einem sehr guten und melancholisch, aber so gut melancholisch, ich weiß nicht, ob du irgendwie checkst, so Vibe da rausgehe, weil ich irgendwie, also was ich auch sehr doll mitgenommen hatte von diesem Album, ist auch irgendwie so dieses so den Weg zum inneren Kind irgendwie frei machen und nicht alles so ernst nehmen. Und du bist grundsätzlich auch so ein Mensch, der mir genau solche Vibes gibt, so mit diesem Hoverboard durch die Gegend fahren und keine Ahnung, irgendwie so, wo ich mir denke, so, oh Gott, ich würde mir komplett bescheuert vorkommen. Aber ist das irgendwie so, dass du das so aktiv machst, dass du dir denkst, so, ja, okay, ich finde jetzt den Weg zu meinem inneren Kind zurück, oder war es einfach schon immer so?
Ich habe das große Glück, nie wirklich Nebenjob länger als so ein paar Wochen gemacht zu haben. Und ich glaube, viel Frustration ist mir erspart geblieben. Deswegen, ja, weiß nicht, bisher ging's immer. Bin ich so durchgekommen mit, ja, so einem 16-jährigen Lifestyle irgendwie. Ging ganz gut bis hier. Deswegen ist das, glaube ich, so, also, ja, das so ein bisschen, oder so erkläre ich mir das, warum ich mich manchmal dann doch irgendwie recht 12-jährig fühle, ja. Das wäre sicherlich anders, wenn ich irgendwie auf meine Eltern gehört hätte und dann doch eine Ausbildung und vielleicht dann doch nicht, ja, du wirst also Musik machen, ja, gibt's da nicht eine Ausbildung, ja, mach doch Mediengestalter für Bild und Ton, so, weil dann, da steht dann ein Siegel drauf und dann am Ende hast du was und das kannst du dir in Ordner heften und in den Schrank stellen, I don't know, was das geworden wäre, aber so, das, ja, nee, ich habe irgendwie relativ früh gesagt, nee, aber ich mache Musik und damit kann man Geld verdienen. Und hatte ich keine Ahnung, was noch auf uns zukommen würde. Aber irgendwie finde ich immer noch hier. Und jetzt, nach dem ersten Monat, ey, ich kann mich nicht beschweren, sind doch meine ersten 900 € Streaming-Money sind doch eingenommen worden. Ist gut, Mann.
Hä, chillig. Ist doch
wirklich
super.
God bless Konzertgänger, God bless Vinylkäufer, God bless Merchandise-Träger. Ja. Ihr alle da draußen, ihr seid der Grund, warum wir noch hier sind. Dankeschön.
Auf jeden. Gibt's eigentlich musikalisch gerade, ich schätze, wahrscheinlich kannst du dir keine Disney-Soundtracks mehr anhören. Was hörst du gerade so?
Ey, privat. Ich hör mir das auf jeden Fall viel an. Ich weiß, Mann, ich habe das Gefühl, ich habe, oder ich denke oft, ich habe einen sehr, sehr beschränkten Horizont, was so Musik angeht. Aber dann, wenn ich Leute kennenlerne, die sich auch krass für Musik interessieren und dann zeigen wir uns so Songs, merke ich so, ah krass, ich habe eigentlich so ein richtiges, also so ein Arsenal an Songs, von denen ich selber nicht fassen kann, wie gut die gemacht sind und wie viel Emotionen da drin stecken und so weiter und so fort. Und ich höre eigentlich, also genau, ich habe das Gefühl, ich kenne genug Musik, um nie wieder was Neues hören zu müssen, aber habe dann doch immer wieder so Leute, die mich interessieren und bei denen ich sehe, okay, die arbeiten an was Neuem, okay, hör ich mir an. Was höre ich jetzt gerade? Aurora bringt diese Woche wieder ein Album raus, das eine meiner Lieblingsartists aller Zeiten, die ich auch schon mal getroffen habe sogar und so, das ist alles, ich finde die überkrass. Da höre ich mir alles an, was rauskommt. 07 O'Shake ist einer meiner absoluten Faves. Da höre ich mir auch alles an, was die rausbringt. Labyrinth, bin ich Riesenfan, da höre ich mir alles an, was rauskommt. Gibt's so Rap-Geschichten. Ich finde Dietrich aus Köln von 4-2 finde ich unfassbar. So was der mit so, wie der float, was der für eine Stimme hat, was der mit Rhythmik macht manchmal, macht mich komplett fertig. Und so trotzdem irgendwie witzig klingt, obwohl er die ganze, also das immer wieder so witzige Lines drin, obwohl er eigentlich super, super den straighten Ticker-Rap macht und so eher gewaltbereit scheint. Ich finde Jace aus Hamburg ein Riesenschreiber, überkrasses ja. Album mit Dexter, sollte man sich angehört haben, Neuen Leben. Finde Jace auch einen riesen Podcast. Ich fand diese kurze Phase, als er für Backspin Billy Boy Jackson interviewt hat und sowas. Ja. Alter, das, wir brauchen mehr davon. Ich finde den richtig, richtig geil. Ich finde Flüm unfassbar. Der das ist so ein Elektro-Producer, der aber ja, weiß ich, das ist so ein Sounddesign-Nerd und was der so ausdrückt über diese Nerdigkeit, ist zu krass. Wen gibt's? Ich finde Cardi B krass genug, um mir alles rein, also wenn die irgendwo ein Part drauf hat oder egal was die rausbringt, muss man sich anhören, meine Meinung. Und ich habe den Kendrick Drake Beef mir viel reingezogen in letzter Zeit. Also als wir auf Tour waren vor allem, war das so, wir hatten lange Autobahnfahrten immer und das war auf jeden Fall eine der Hauptbeschäftigungen, war alle Diss-Tracks in chronologischer Reihenfolge.
Wow.
Wow,
ich muss sagen, ich habe es ganz am Anfang ein bisschen mitverfolgt und dann bin ich ausgestiegen, weil ich aber generell nicht so diese Beef-Thematiken da nicht so drin bin. Aber ja, ergibt schon Sinn, dass sich das dann vielleicht doch noch catcht, nachdem also du jetzt keine wundersame Rap-Woche mehr hast, um dir das reinzuziehen.
Ja, es ist auch ein bisschen die Tatsache, dass das halt so die größten sind in dem, was die machen, ne? Und dass Drake so wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es jemals einen Pop-Artist gab, der so sehr die Eins sein wollte wie Drake und der so keine Chance slippen lässt, um sich irgendwo auf einen neuen Trend nur so einzuklinken und hier noch, da noch und da noch. Und ich hatte, das war so ein Gefühl von, okay, Kendrick spricht so für die Kultur und sagt so, nein, wir sind Hip-Hop, wir machen sowas nicht. So, du bist ein Cloud-Chaser, du nervst. Und sei doch weiter so ein lustiger Popsänger, der ab und zu einen Liebessong droppt, aber nerv doch nicht mit jetzt auf UK-Drill aufhüpfen oder jetzt auf Ding. So, das ist irgendwie so, das hat so gut getan, das mal zu hören. Und deswegen fand ich das entertaining und auch irgendwie so, ja, ein Moment, der auf jeden Fall, glaube ich, immer so dazugehören wird zu unserer Zeit rückblickend.
Ja, Thema Podcaster, man muss ja auch sagen, du hast es nicht so richtig lange ohne regelmäßigen Podcast ausgehalten. Du hast ja jetzt einen neuen Podcast, Only Friends.
Voll. Seit 2 Wochen in Sommerpause, aber wir kommen diese Woche zurück.
Gehen wieder all in. Ich muss auch sagen, ich habe die ersten 2 Folgen mitbekommen und ich habe mir das nur heute so angeschaut und war so, hey krass, da ist ja schon voll viel draußen. Ich muss übelst viel noch nachholen. Aber es hat mich
Du musst
sehr
in erster Linie gar nichts, aber feel free auf jeden
Nein, ich muss gar nichts. Aber ja, wir haben eine sehr lange Autofahrt am Wochenende nach Wiesbaden und vielleicht müssen sich die anderen Leute in meinem Auto das dann einfach anhören.
Ich empfehle die Folge mit Mikis Fontanier, weil der ist dessen ein Videograf, Regisseur, Editor, das ist unfassbar, wir haben uns so beim ersten Dreh, den wir gemeinsam hatten, direkt angefreundet, weil er so ein herzensguter Mensch ist und weil er so viele Geschichten erlebt hat und weil er so Hip-Hop to the core ist. Es macht so Spaß, ihm zuzuhören. Und das ist eine sehr witzige Folge, in der er auch Geschichten erzählt, die man nicht glauben kann, dass die passiert sind. Aber ich meine, wenn er irgendwo ist, ist auf jeden Fall auch eine Kamera in der Nähe. Deswegen, es gibt Beweisbilder zu all dem, was er erzählt. Das sei nur gesagt, als Empfehlung.
Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Also, du hast jetzt erstmal einen eigenen Podcast. Sitzt du direkt am nächsten Album? Rap Mauli wieder? Oder?
Ich habe auf Tour auf jeden Fall auch so ältere Songs gespielt und auch gemerkt, ey, das ist auch ein Teil von mir, das macht mir auch Spaß. Und es macht mir auch Spaß, irgendwie das zu können, dass Leute in einem Club auch eine gute Zeit haben und nicht nur in einem crazy Opernhaus oder irgendeiner Off-Location, wo man so dreamy, sphärische Sachen spielt. Ich habe irgendwie gar keine Lust, mir da eine Grenze zu setzen gerade, was es wird. Aber ich bin auf jeden Fall schon wieder im Studio, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich die depressivsten Phasen sind, in denen man am wenigsten kreiert. So, wenn ich irgendwie ein paar Wochen nicht im Studio bin, dann wie soll es mir gut, also so kein Wunder, wie soll es mir nicht furchtbar gehen? Also man möchte irgendwie immer diesen Prozess des, oh, ich habe hier was, heute Morgen war noch nichts da und jetzt abends höre ich was und ich kann es die ganze Zeit hören und ich bin so stolz, dass ich das gemacht habe irgendwie. Dieses Gefühl ist das Allergeilste und ich jage das so. Und genau, was es wird, ist natürlich immer, bleibt spannend, so, I don't know. Ich, so in meinem Kopf habe ich mir irgendwie gesagt, ey, ich hau direkt Cinepop 2 hinterher. Und auf Tour dachte ich, ja, oder Spielverderber 2. Und dann dachte ich, ja, oder weder noch, mach dich mal locker, mach mal einfach Musik, die Spaß macht erstmal. Und dann, wenn du genug hast, um das ein Projekt zu nennen, dann guck, was das geworden ist oder so. Oder was es dann werden kann mit den letzten Handgriffen oder so. Deswegen ja, erstmal wieder regelmäßig schreiben, regelmäßig produzieren, regelmäßig recorden und gucken, was es wird. So, das letzte Album war jetzt auch sehr viel, oh, ich habe hier einen geilen 8-Bar-Loop, oh, ich habe hier geile 16 Bars, oh, ich habe hier eine geile Melodie, wo soll die eigentlich hin? Und es war sehr viel aneinander genähe und falls das ein Ausdruck ist. Ihr wisst schon, so, es war sehr viel Patchwork, wie man sagt. Und deswegen, ich mache jetzt einfach Patches erstmal, würde ich sagen.
Klingt nach einem Plan. Patches. Dann hoffen wir mal, dass das nächste Album nicht ein bisschen früher als erst in 6 Jahren rauskommt.
Besser wär's. Besser wär's.
Ich glaube, das würde alle sehr freuen. Und dann bedanke ich mich an der Stelle für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, damit ich meine Fragen loswerden konnte.
Ja, danke dir, Emma. Wenn du mal wen zum Reden brauchst über meine Musik, sag Bescheid. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mittlerweile mit so den süßesten Menschen, die sich untereinander connecten die ganze Zeit. Muss auch sagen, das war so auf Tour, das neue Motiv, dass irgendwie Leute allein aufs Konzert gehen und dann so sich irgendwelchen Gruppen anschließen und alle sind dann auf einmal so ein neuer kleiner Freundeskreis. Das ist komplett süß gewesen.
Ja.
Also, wer Bock auf die süßeste Crowd Deutschlands hat, kommt gerne vorbei.
Es war wirklich sehr, sehr süß. Das kann ich bestätigen. Es war ein sehr, sehr, sehr cutes, wholesomes Konzert.
Oder? Jemand, ja. Du warst ja in Berlin. Jemand hat mir nach dem Berlin-Konzert gesagt, er hatte das Gefühl, die Crowd ist das Awareness-Team. Das fand ich so einen geilen Satz.
Das passt ganz gut auf jeden Fall.
Ach.
Ja, also Leute da draußen, hört euch Cinepop an, hört es euch wirklich von Anfang bis Ende an, damit ihr das auch versteht und vielleicht die gleichen Aha-Momente habt, die ich hatte beim Hören. Das war sehr toll. Und ja, vielen Dank dir, Mauli. Wir hören uns dann vielleicht zum nächsten Album.
Ja, danke dir, Emma. Gerne auch zwischendurch, sag Bescheid.
Ja.
Wann immer unsere Wege sich kreuzen.
Macht's gut da draußen. Tschüssi. Backspin. Podcast.